Ben, bist du bereit? Hast du noch Fragen?
Nee, ich lasse das über mich ergehen.
Oh, aha, okay.
Okay, cool. Gut, das klingt gut. Klingt awesome. Dennis.
The Last of Us hat mich dreimal fast zum Weinen gebracht.
Warum erzählst du das jetzt?
Weil das total gut ist. Ich hab's jetzt die letzten
Dennis, warte. Das ist hier schon noch in die Fresse, ne?
Ja, aber es ist ja fast, also The Last of Us ist, wie wenn The Walking Dead wäre, wenn es keine Puzzle hätte und aber ein Action-Stealth-Spiel wäre mit nicht Comic-Grafik, sondern mehr so realistischem Kram. Und weil The Walking Dead ja eher so ein Indie-Thema ist, ist es praktisch...
ein Indie-Thema.
Es ist ein Indie-Thema. Genau.
Was?
Zombies. Hast mich schon verstanden.
Totaler Bullshit. Hast du das auch gespielt?
Ja, für mich persönlich ist es die Offenbarung, denn das ist das...
Ben, bist du bereit? Hast du noch Fragen?
Nee, ich lass das über mich ergehen.
Oh, aha, okay.
Okay, cool. Gut. Das klingt gut. Klingt awesome. Dennis.
The Last of Us hat mich dreimal fast zum Weinen gebracht.
Warum erzählst du das jetzt?
Weil das total gut ist. Ich hab's jetzt die letzten...
Dennis, warte. Das ist hier schon noch in die Fresse, ne?
Ja, aber es ist ja fast... Also, The Last of Us ist, wie wenn The Walking Dead wäre, wenn es keine Puzzle hätte und aber ein Action-Stealth-Spiel wäre mit nicht Comic-Grafik, sondern mehr so realistischem Kram. Und weil The Walking Dead ja eher so ein Indie-Thema ist, ist es praktisch...
ein Indie-Thema.
Ist es ein Indie-Thema. Genau.
Was?
Zombies. Hast mich schon verstanden.
Totaler Bullshit. Hast du das auch gespielt?
Ja, für mich persönlich ist es die Offenbarung, denn das ist das Resident Evil, was ich seit dem PlayStation 1 Resident Evil haben wollte. Vielleicht noch ein bisschen zu viel Gewalt und Aggression und zu wenig Grusel, aber es kommt auf jeden Fall ziemlich gut hin, ja.
Ben, was ist mit dir?
Da sind Zombies drin, oder?
Ja.
Da sind das Zombies
doch
drin,
total
die.
Indie.
Nein. Das sind Indie-Zombies, okay. Weil sie sind so Pilz-Zombies.
Mhm. Ich habe es noch nie gemacht, ich habe es noch nie machen müssen, bevor die Sendung überhaupt losging. Ja, aber heute ist das erste Mal.
Pilz-Zombies.
Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen hier bei Super Level.
In die Fresse.
Gibt es heute eine Runde von Leuten, die anders sind als die Runde von Leuten, die euch normalerweise in die Fresse gibt. Also natürlich ist einer hier, der auch sonst immer alles durcheinander bringt und das auch diesmal wahrscheinlich nicht lassen können wird. Das ist Dennis Kobel in Berlin. Hallo Dennis!
Hi!
Freust du dich auch so hier zu sein?
Ja.
Freut mich auch, dass du dich freust hier zu sein. Außerdem ganz neu mit dabei ist ein Gesicht, das euch möglicherweise bei Superlevel schon das ein oder andere Mal angeguckt hat in Textform, das ihr aber noch nie wirklich so gehört habt, wie ihr es heute hören werden wird. Das ist Ben. Hallo Ben!
Hallo Markus.
Wo ist eigentlich Ben, in welcher Stadt?
Bielefeld?
Was?
Ja.
Das
ich kenne alle Witze. Bitte spare
hier. Ben aus Bielefeld, kurz BB, ist also heute auch mit dabei. Wir wissen noch nicht so genau, warum. Und er hat schon vor der Sendung angekündigt, er wird das über sich ergehen lassen, aber das wird wahrscheinlich unsere Unterhaltung sehr bereichern. Außerdem haben wir aus einem ganz besonderen Anlass, der dem guten Mann selber total peinlich ist, noch Arnold hier. Hallo Arnold.
Ja, hi.
Arnold, du bist ja sozusagen einer, über den wir hier bei Indie-Fresse häufiger mal herziehen, nämlich ein Indie-Spiele-Entwickler.
Ja, das ist richtig. Zumindestens in meiner Freizeit beziehungsweise nicht professionellen Arbeit. Ja.
Was machst du denn professionell?
Ja, professionell bin ich auch in der Spieleindustrie tätig, aber auf der dunklen Seite der Casual Games.
Echt?
Ja.
Hast du Farmville programmiert?
Nein.
Kannst du ein paar, Glück. Kennt man dich von irgendwoher?
Man kennt meine Firma, die ich jetzt hier nicht nennen werde, aber wenn man mich googelt, wird man die ohne weiteres finden können, ja.
Ah ja, auf Twitter bist du bekannt als Tiny Touchtail.
Ja, richtig.
Und mir bist du bekannt, weil Dennis, wenn er von deinem Spiel erzählt, über das wir schon geredet haben, immer leuchtende Augen kriegt und ich nicht verstehe, was an dem Spiel geil sein soll. Du bist ja heute wegen was ganz anderem hier. Aber du hast ja tatsächlich, und das fand ich sehr süß, geglaubt im Vornherein, dass du als Entwickler hierher kommen kannst, in der Woche, wo ein neues Spiel von dir rauskommst und dann nicht drüber reden musst.
Ja, das habe ich tatsächlich geglaubt, weil es mir mittlerweile, die Coverage ist schon so overwhelming die ganze Zeit, dass ich mittlerweile ein bisschen Schiss habe, dass ich andere gute Spiele verdränge auf dem Blog, und deswegen möchte ich eigentlich heute hier über andere gute Spiele sprechen. Und,
ja. Aber zum Glück ist es ja ein neues Spiel, nämlich Machigon.
Wir haben noch nie über das Spiel geredet.
Nein, es ist total neu und gut jetzt. Es hat einen neuen Namen vor allem und es ist jetzt auch für iPad erhältlich.
Ja.
Dennis, erklär doch nochmal das Spielprinzip, das ich nicht begriffen habe.
Von Deleter oder von Machigon?
Ich denke, das ist dasselbe.
Wir sprechen jetzt nur noch von Machigon.
Okay, Deleter ist vorbei. Deleter, okay. Nenn es nicht mehr Deleter. Du findest Deleter nur noch in der iTunes-URL.
Ja. Yeah.
Das macht aber nichts.
Okay. Nicht unbedingt, wenn du die neue URL nicht angeklickt hast.
Es ist jetzt Machigon.
Yeah.
Machigon ist ein Tetris Match 3 Puzzlespiel.
Ja.
Das sind so Achtecke, die in ein Feld reinfallen und du versuchst, die zu stapeln und zu kombinieren, um sie wegzukriegen.
Wenn man drei, dann gehen sie zu einem nächsthöheren Ding und dann
genau.
Davon wieder drei.
Genau,
und
so wenn man die drei sofort aufeinander stapelt, dann werden sie zu einem wertigeren Stein.
Ja.
Und wenn man sie nebeneinander, also horizontal nebeneinander oder diagonal stapelt, dann verschwinden sie.
Arnold, warum machst du diese Art von Spiele? Hast du Menschen?
Nicht unbedingt. Das Ding ist, Match 3 Games sind jetzt nicht die seltensten oder innovativsten Spiele, die wir jemals gespielt haben. Und als Indie möchte man natürlich immer etwas Neues oder etwas Neues, Aufregendes, Spannendes entwickeln. Das Ding ist, ich gehe ein bisschen an die Sache ran, indem ich sage, okay, Match 3 Games sind ziemlich langweilig, aber ohne selber eins gemacht zu haben, kann ich das nicht behaupten. Und okay. Ich habe natürlich versucht, ein Match 3 Game zu entwickeln, was nicht langweilig ist oder was das Thema versucht, etwas anders aufzugreifen, als das Standard Gems in einem Grid zusammenschieben. Und Machigon hat ein paar Mechaniken, die es so in Match 3s noch nicht gegeben hat. Und deswegen ja, macht es das vielleicht ein bisschen anders als die normalen Match 3 Games.
Das kann man hier auch schon hören. Es ist nämlich ganz besinnliche Musik.
Genau. Das Spiel ist vor allem nicht auf Zeit. Das ist ein Endlosspiel, was man so lange spielen kann, bis das Spielbrett voll ist. Was bei den meisten Match 3 Games natürlich nicht so ist, weil Casual Games versuchen, sehr viele schnelle, kurze Spiele zu geben und eben die User damit bei der Stange zu halten, und mein Game ist eher relaxing und man kann es mit längeren Sessions
aber eben auch zu tun haben. Aber es gibt schon Punkte, ne?
Es gibt auch Punkte, auf
was
jeden Fall. Es ist also ein Highscore-Spiel. Mein persönlicher Highscore ist um die 20.000, was aber lächerlich ist im Vergleich zu meinen Usern.
Was ist der höchste Highscore, den es
gibt? Höchste Highscore ist um die 80.000 im Moment. Und die Userin, die das geschafft hat, mit der habe ich sogar schon gesprochen, und die hat ungefähr 1,5 Stunden an einem Spiel gespielt dafür.
Okay. Das war aber nicht Maria.
Doch, das ist Maria. Maria ist der World Record Champion immer noch, ja.
Mein Gott.
Die Maria, die wir kennen?
Ja. Doms.
Oh mein Gott.
Freunde, das ist unglaublich. Aber wie? Es kommt doch immer der falsche Stein. Es kommt immer der falsche. Man wartet auf den roten und es kommt.
Es ist ein sehr strategisches Spiel, richtig. Und das Design von diesem Zufall ist eben wie bei Tetris. Tetris hat eine Tasche, sagt man dazu, die eben 7 Spielsteine enthält. Diese sind zufällig, und wenn diese 7 Spielsteine aufgebraucht sind, wird eine neue Tasche mit 7 Spielsteinen erstellt, und die wird dann quasi dir gefüttert, mit der du quasi spielen kannst.
Also im Hintergrund gibt es diese 7 Spielsteine.
Genau, die werden vorher random generiert. Ja. Die verbrauchst du und dann werden wieder 7 generiert, weil niemals 3 der gleichen Farbe hintereinander kommen sollten.
Aber entscheidest du sagen, das Spiel dann auch noch zufällig, welcher Stein dann konkret ausgespielt wird, oder wird das dann entschieden
der
Situation?
Genau, das wird schon während die Random quasi die Funktion abläuft entschieden. Das heißt, wenn der erste Stein blau ist, ist das auch völlig zufällig.
Okay. Achso, also der erste Stein in der Tasche ist auch der erste Stein, der ausgespielt
genau,
wird.
Genau, ja.
Es wird nur, wenn der zweite Stein auch blau ist, dann wird er unter Umständen verworfen.
Genau, ja. Also es sollte so sein, dass niemals 3 gleichfarbige Steine erscheinen.
Ja. Okay. Und was mich natürlich besonders interessiert, wo kommt die Musik her?
Oh ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin sehr aktiv in Indie-Foren, vor allem The Independent Gaming Source, das Forum von Derek Yu, wo es ungefähr 1 Million auch Audio-Indies gibt, die sich da eben präsentieren und ihre Sachen anbieten. Und da habe ich jemanden gefunden, der heißt James Primate. Das ist ein 8-Bit-Künstler, würde ich sagen, der sehr viel Chiptunes-Musik macht und den ich eben mir da so per Du quasi gefangen habe in dem Forum. Und das Lustige ist, dieser Typ ist in Amerika ziemlich bekannt, habe ich gemerkt. Der hat auf der GDC eine Party geschmissen, was ich nicht wusste. Und der hat auch, wie gesagt, in dem ganzen Indie-Metier schon sehr viel gemacht. Das ist mir aber auch hinterher erst aufgefallen. Und ja, das ist ein cooler Typ und der hat die Musik.
Und das ist jetzt aber gar keine 8-Bit-Musik. Hast du ihn da irgendwie gesagt, so, Typ, ich will Musik von dir, aber bitte nicht die, die du machst?
Ja, wir haben ein bisschen, rumgesponnen, ein bisschen Sachen angehört, die es schon gab. Und er hat dann gesagt, ja, ich bin ja eigentlich nur 8-Bit, aber ich möchte es gerne versuchen. Und war, er hatte den Spirit, hat halt gesagt, ja, auf jeden Fall, lass uns das versuchen. Und ich habe gesagt, jo, machen wir. Und deswegen ist es dann letztendlich ja, mehr elektronisch als Bit.
Ich habe noch zwei wichtige Fragen. Das eine ist, warum heißt es Matchagon und nicht Match-Tango?
Es ist nicht sehr rhythmisch und es hat was mit Oktagons und Matchen zu tun und deswegen heißt es Matchagon jetzt.
Und warum kostet es kein Geld?
Weil wir oder beziehungsweise ich in meinem Spiel eine Monetarisierungsstrategie fahre, die Folgendes macht. Du kannst dreimal spielen, das heißt, du hast drei Spiele frei. Und kannst nach diesen drei Spielen dann aber nicht weiterspielen, musst 10 Minuten warten. Also es gibt einen Timer, der dann eben abläuft und nach diesen 10 Minuten kriegst du wieder 3 Spiele. Mhm. So kannst du das Spiel spielen und unbegrenzt, in Anführungsstrichen, und kannst dich dann entscheiden, nachdem du es gespielt hast, ob du es kaufen willst für 89 Cent.
Hast du da also runtergeladene Spiele versus bezahlte Spiele?
Conversion Rate ist 8% im Moment, was 8%. Ziemlich gut ist für einen Free-Titel, ja. Normalerweise liegt das bei 1-2% bei Free-to-Play-Titeln.
Okay, ja. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Das Ding ist, wir brauchen mehr Downloads, also jetzt an die Hörer da draußen downloaden.
Und das, meine lieben Hörer, ist auch jetzt also ein entscheidender Moment, den er gerade miterlebt hat. Ne? Also der Mann, der gerade sich noch mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, über das Spiel zu sprechen, kommt dann doch an die Stelle, wo er sagt, ladet das Spiel runter.
Ganz genau.
Weil das Ding ist ja, ich finde es total frustrierend, dass es nicht erfolgreich und bekannter ist, weil es einfach echt gut ist, weil es einfach nur ein sehr, sehr schönes, kleines Puzzlespiel ist, weil es ich finde es auch angenehm, dass es länger dauert, dass man irgendwie ein Spiel längere Zeit spielen kann, es einfach mal weglegen kann und dann vielleicht später, wenn man in die Bahn umsteigt und so, dann irgendwie nicht abbrechen muss komplett, sondern ich finde es ein sehr entspannendes und sehr strategisches dann auch irgendwo Spiel, weil am Anfang habe ich dann gespielt, ein paar so 100 Punkte oder ich weiß nicht, 200 Punkte geschafft und war schon ganz happy damit, dass ich ein paar Steine gestapelt habe und dann habe ich gemerkt, so, Moment, man kann das schon mit Strategien spielen und das so Highscores wie die von Maria zeigen, dass man entweder wie leicht es ist, den Game Center zu hacken oder dass man halt wirklich gut ist.
Hut ab, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich die letzte Frage, die ich noch stellen will zu dem Spiel. Wenn man so ein Spiel baut und das programmiert, achtet man dann in irgendeiner Art und Weise auf Security tatsächlich?
Das Ding ist halt, ich bin kein Programmierer. Das kommt noch dazu, das ist so eine Besonderheit. Ich benutze halt ein Tool, mit dem ich visuelle Programmierung mache, wo ich nicht wirklich Codezeilen mitschreibe. Und dieses Tool bietet eben die Entwicklungsumgebung in Anführungsstrichen, in der ich mich bewege. Und die hat jetzt keine wirklichen Security-Maßnahmen. Wobei Apple als System natürlich super beschränkt ist, was die Security angeht. Also es gibt immer wieder Leute, die es auch schaffen, Game Center zu hacken und so weiter. Aber in meinem Spiel kann man nicht wirklich hacken. Also auch nochmal Aufruf an alle User, wenn ihr hacken könnt, bitte zeigt es mir wie. Also das wäre sehr interessant.
Also es gibt zwei Herausforderungen. Das eine ist sozusagen seinen eigenen Highscore einzutragen, wie das andere wäre, diese 10-Minuten-Sperre zu umgehen.
Ja, die 10-Minuten-Sperre zu umgehen würde wahrscheinlich sogar funktionieren, wenn man es drauf anlegt, aber das ist ein sehr aufwendiger Vorgang, sagen wir es mal so. Ja. Also,
aber wärst du auch daran interessiert? Also nur, falls sich jetzt gerade jemand hingesetzt hat und
inwiefern?
Naja, du hast ja gerade aufgerufen, so, wenn ihr hacken könnt, dann sag
Bescheid. Ach so, okay, ja, natürlich. Meinte ich jetzt eher die Highscore. Also wenn es Tricks im Spiel gibt, das würde ich wirklich gerne sehen. Das ist ja dann kein Hack, sondern mehr ein Exploit oder ein Glitch. Ja. Die sind natürlich super spannend, weil es gibt wunderbare Spiele, die tolle Glitches haben, wo man außerhalb der Karte laufen kann und Dinge sieht, die Programmierer niemals natürlich gewollt haben, dass sie da ans Licht kommen. Also
wenn er es schafft, den Stein nach rechts über den Bildschirmrand hinauszuschieben und dann ist der weg.
Metrogon zum First-Person-Shooter.
Metroid, Vania Match 3 Game.
Dann wird es doch zum Match-Tango. Aber
nochmal irgendwie reines Interesse, was für ein Tool benutzt du denn zum...
ja, das Tool heißt Stencil. Mhm. Stencil.com ist die Internetadresse und zwar ist es ein Tool, was auf einem systembasiert, was von einem MIT-Team entwickelt wurde und die Namen ich jetzt natürlich vergessen habe. Und dieses basiert quasi auf, wie kann man sich vorstellen, auf Lego-Blöcken, die man zusammenschieben kann. Das heißt, man hat alle seine Funktionen, zum Beispiel if-Schleifen in Art Blöcken und ich kann dann über dieses Drag-and-Drop-System die Blöcke ineinander snappen und ebenso meine Game-Logik damit erstellen. Das Ding ist aber einfach, dass ich keine Syntaxfehler zum Beispiel machen kann als Newbie. Ich kann nur Dinge zusammenschieben, die auch zusammen funktionieren. Was
man,
natürlich
man muss aber trotzdem schon sagen, ein Gespür für Algorithmik haben.
Man muss Game-Logik oder Logik generell verstehen. Also man muss grundlegende Geschichten wie if, or, else Funktionsgeschichten schon beherrschen.
Das Interface, wie kommt das da rein?
Das Interface ist letztendlich Grafiken, die dargestellt werden irgendwie.
Okay. Und da fällt dann eine fertige App raus.
Ja. Das Tool ist im Moment im Beta-Stadium in der 3.0er-Variante und basiert auf Hakes NME, was ein Cross-Compiler-Tool ist. Und dieses Cross-Compiler-Tool kann nach iOS, Android, Flash, Mac, Linux, Exe, Windows okay. exportieren.
Aber Matchagon, Matchtango, Matchagon gibt es aber nur für iOS, oder?
Im Moment ja. Wir werden mal schauen, ob wir das für Android vielleicht auch noch machen.
Aber warum mal schauen? Ich meine, das hört sich an, als ob du einfach nur noch Knopf drückst und dann fällt das
genau,
raus.
Genau, ja, theoretisch ja, aber ich brauche auf jeden Fall ein paar Devices, um das zu testen, weil das okay. immer der größte Aufwand bei Mobile Games ist, dass Devices sich in der Screengröße und in den Auflösungen und Hardware-Anforderungen so dermaßen unterscheiden auf der Android-Seite, dass es okay. Schon Schmerzen bereitet, teilweise dafür zu entwickeln, muss man ganz klar sagen, ja.
Oh. Na gut, hast du schon jetzt Pläne fürs nächste oder wirst du das Spiel ja. einfach nochmal umbenennen?
Nein, natürlich nicht. Unser nächstes Spiel könnte auch
warte
schon.
Mal, warte mal, jetzt muss ich doch mal unterbrechen. Ja. Du hast gesagt, wir und jetzt sagst du unser.
Ja, genau, sorry. Also das Ding ist halt, Tiny Touch, das besteht eigentlich nicht nur aus mir, obwohl es immer so aussieht, dass nur ich derjenige bin, der in die Welt hinausschreit. Zusammen mit meiner Freundin Wiebke Rauers bin ich eigentlich Tiny Touch Tales. Und Wiebke ist für die Illustration und für den grafischen Anteil der Spiele zuständig.
Okay.
Und ich mache letztendlich nur das Design, also das mechanische Design der Games und die Code-Programmierung in Anführungszeichen, ja.
Und der nächste Plan ist dann?
Der nächste Plan ist unser kleines Stencil-Game Tiny Tomb Robber in ein richtiges großes Spiel zu verwandeln, auch für iOS dann. Und mit dem Spiel haben wir den Stencil Game Jam 2013 gewonnen.
Was ist das dann? So ein Runner oder ein?
Das ist auch ein Puzzle-Game. Das ist der erste, hoffentlich der erste Turn-Based Puzzle-Plattformer.
Turn-Based. Das ist super.
Ja, das ist der Incentive.
Ich hab's auf der, Arnold hat mir das auf der Maze gezeigt. Und es war super gut. Ich war wieder ganz schlecht da drin. Aber es ist so ein. Darf man darüber Sachen
bitte,
sagen?
Bitte, ja, natürlich.
Also, sprich. Du spielst da diesen kleinen Indiana Jones Pixeltypen und musst, was waren das, goldene Schädel einsammeln?
Genau, Golden Skulls.
Ja. Und das machst du, indem du ihn in verschiedene Richtungen flickst. Also, indem du über den Bildschirm swipest, schickst du den halt in verschiedene Richtungen. Und dann hüpft er halt hin und her.
Genau, der Witz ist, dass die Bewegung des Spielers indirekt passiert, indem die Gravitation innerhalb der Levels gedreht wird. Oben, unten, links, rechts. Das heißt, man kann auch nur 90-Grad-Sprünge machen und dadurch ist es zwar ein Plattformer, der aber eben über diese Turns, über diese einzelnen Züge halt funktioniert.
Ja, und man hat halt eine begrenzte Anzahl von denen.
Ja.
Und es gibt noch Fallen wie Stacheln und so weiter.
Ich fühle mich jetzt schon zu doof dafür. Oder?
Ja, ich muss zugeben, das Spiel ist relativ schwer noch, aber Level-Design wird natürlich dann kommen.
Okay,
aber sie sieht super süß aus.
Also, liebe Kinder, Match Tango heißt das Spiel. Könnt ihr euch runterladen für iTunes und iOS. Und mal gucken, was da noch so passiert. Ich bin mal gespannt, ob du damit reich, berühmt und sexy wirst. Wir werden sehen. So, das ist das.
Nochmal umbenennen.
Oder es nochmal umbenennen. Das ist das, weswegen du nicht hier warst. Und jetzt kommen wir jetzt einfach zum nächsten, weswegen du nicht hier bist. So, das hört sich doch so richtig schön noir an. Ein Spiel, weswegen der Herr Kugel wiederum völlig aus dem Häuschen war.
Ja.
Er sich ohne größeren Besehens die Deluxe-Version gekauft hat. Mhm. Also der Typ hat eine Spieleseite gemacht.
In einer verregneten Nacht.
Und hat da gesagt, also ich könnte das Spiel kaufen, man könnte das Spiel mit einem extra kaufen, man könnte das Spiel kaufen mit dem Soundtrack und Zugriff zu irgendeiner komischen Testliste, das kostet dann $10 mehr. Und Dennis hat sofort gekauft. Und ich habe nur den Trailer von dem Spiel gesehen und dachte auch so, ja geil, da muss man sofort das teuerste kaufen, was es gibt, weil es bestimmt so großartig ist. Ich habe es bis jetzt leider noch nicht spielen können, nicht dazu gekommen, aber Dennis hat Gunpoint gespielt.
Ja, Gunpoint. Ganz toll. Es ist ein Side-Scrolling-Detektiv-Cyberpunk-Em-Up oder so. Gemacht wurde das von Tom Francis, einem Spielejournalisten, witzigerweise, von dem von PC Gamer, der britischen, dem britischen Spielemagazin. Und es ist ein Spiel, in dem du ein Detektiv spielst, ein Detektiv mit einer hydraulischen Hüpfhose und einem
Gyro-Pants.
Super gut.
Ja.
Und einem Tool, mit dem er die Sicherheitsmaßnahmen oder alle möglichen Geräte, die in einem Stromkreis angeschlossen sind, in einem Gebäude ummodeln kann. Also der kann zum Beispiel den Lichtschalter mit der Tür verbinden, sodass, wenn man den Lichtschalter drückt, die Tür aufgeht.
Mhm.
Und damit dringt man dann in verschiedene Konzerngebäude ein, hackt Computer, überlistet Wachen, schmettert ihnen Türen ins Gesicht, schockt sie mit Power-Outlets und macht ganz, ganz viel tollen Kram, während dieser wundervolle Noir-Soundtrack läuft. Ja.
Und das macht wirklich längerfristig Spaß. Also der Trailer sieht halt total großartig aus. Und man kann auch 3 Level irgendwie sich, glaube ich, also eine Demo jetzt auch runterladen und die umsonst spielen. Aber macht das wirklich durchgehend Spaß bis zum Schluss?
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja. Auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Das Ding ist halt, das Spiel ist sehr kurz, würde ich mal sagen, gameplay-technisch, wenn man nicht verzweifelt an den Level und nicht alle Level perfekt schaffen will, würde ich sagen, 2 bis 3 Stunden.
Ja.
Also für einen Abend ist das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ja. Und ich glaube, das Ding ist halt, wenn ich spiele, habe ich halt so ein Problem, dass ich immer als Game Designer spiele und immer die Mechaniken mir sofort irgendwie auffallen und so weiter. Und das Ding ist, dieses Spiel wurde daraufhin designt, dass man erstens Speedruns damit macht. Und zweitens, was natürlich noch viel interessanter ist, mit der Verkabelung der Elemente, wahrscheinlich so eine Art technischer Speedrun entsteht, sodass ich eben Level schaffe, ohne auch nur eine Interaktion mit den Gegnern gehabt zu haben. Ich mache dann nur das Licht an und der Rest des Levels funktioniert automatisch, so würde ich das mal beschreiben. Mhm. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial nach oben.
Ja, es gibt wirklich Instanzen, wenn man sich Mühe gibt, alles zu verkabeln, so Momente wie der Gegner, die eine Wache läuft durch einen Motion Detector, also durch so einen Bewegungsmelder.
Mhm.
Der Bewegungsmelder öffnet die Falltür in der Decke. Du hüpfst über die Decke. Währenddessen geht unten, weil die Decke aufgegangen ist, die Tür auf eine weitere Wache, geht durch den anderen Bewegungsmelder. Das schließt eine Wache ein, durch die dich dann nicht mehr sehen kannst, wie du vorbeifliegst. Dann aktivierst du deinen Bewegungsmelder, der dann noch eine Tür aufmacht und bist am Ziel oder irgend sowas nahe. Und das ist so,
und das ist ganz normal.
Ja. Oder du machst halt totalen Scheiß und springst halt auf Wachen mit deiner Hydrohose und prügelst sie ins Nirvana.
Ja. Ben, was hat dir daran gefallen?
Ja, eben auch dieses Puzzle-Element. Also man kann mit dieser Hydraulikhose alle Wachen irgendwie umschubsen oder die meisten, aber man will das nicht. Man will die Lichtschalter umkabeln und dass, wenn die Wache da den Knopf drückt, haut sie sich die Tür selbst ins Gesicht und man will das möglichst kompliziert und aufwendig machen und irgendwie ja, so Kettenreaktionen bauen. Das ist total gut.
Okay, will man auf jeden Fall also haben.
Ja. Ja. Und diese, du hast ja diese super teure Super-Edition erwähnt, die ich mir gekauft habe. Die ist tatsächlich auch sehr, sehr interessant, weil da drin sind die Prototypen vom Spiel.
Mm, okay.
Also das sind irgendwie 5, 6, 7 Prototypen.
Mhm.
Und man kann halt irgendwie sehen, wie es angefangen hat, womit es angefangen hat. Und zwar hat es wirklich nur mit dieser Hydrohose angefangen. Mhm. Also der Anfang war wirklich nur Tom Francis, der so einen kleinen Pixel-Detektiv gezeichnet hat, so brauner Trenchcoat, schwarzer Hut und dieses Angry Birds-mäßige Hüpfen auf Mausklick, so von wegen, du klickst mit der Maus und dann lädt sich der Sprung auf und diese Kurve, diese Angry Birds-Kurve erscheint und du hüpfst dann mit dem Detektiv. Und dann hat sich dann daraus dieses, ich kann damit auf Gegner hüpfen und sie prügeln und das ist lustig, sie immer weiter zu prügeln. Und ja. Vielleicht könnte er dann noch Wände hochklettern und dann plötzlich kam dieses Verkabelungsding noch dazu und diese Kombination aus diesen Elementen ist irgendwie etwas, was dieses Spiel total interessant macht.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, die hat mit dem Spiel selber zu tun hat, und zwar, der schreibt auf seiner Seite, dass man das Spiel lieber auf Steam kaufen soll, als über den Humble Store, weil ihm das wohl mehr bringt. Das hat mich ein bisschen überrascht.
Wirklich?
Ja. Ja, also da steht wirklich so, hier, bitte kauft das auf Steam, das bringt mich am weitesten, aber wenn ihr nicht wollt, ist hier auch sozusagen der Humble Store. Und als Spieler würde man natürlich lieber den Humble Store nehmen, alleine weil man dann sagen, die DRM-freie Version kriegt plus noch einen Steam-Key.
Ja, da nicht.
Okay, da nicht.
Nur den Steam-Key da.
Aber wie?
bei Gunpoint gibt es nicht die DRM-freie Version, sondern nur den Steam Key.
Was Ach so.
Komisch.
Ja, aber dann erklärt es aber wahrscheinlich wiederum, warum man es lieber auf Steam kaufen soll. Ja. Weil es dann wahrscheinlich sozusagen einmal einen Humble Store Prozent abgibt und dann nochmal bei Steam.
Ja.
Aha, ist ja interessant.
Und wahrscheinlich sind dann auch die Steam-Charts berücksichtigen bestimmt nicht irgendwelche Codes, die von woanders kommen, oder?
Ja. Möglicherweise. Sehr seltsam, aber vielleicht einfach nochmal direkt fragen.
Ben, du hast ja auch die Beta-Alpha-Version gespielt, also bevor es so rauskam.
Vortest-Version, ja, also der hat die ganze Entwicklung relativ offen gehalten. Man konnte sich da irgendwie eintragen und bekam dann mal eine Testversion. Ich glaube, die Version, die ich gespielt habe, war jetzt nicht so der große Unterschied zur finalen Version.
Hm. Da hat die Musik gefehlt, erinnere ich mich, oder sowas.
Ja, genau, Musik fehlte, glaube ich. Die macht halt nochmal mächtig mehr Atmosphäre. Hm. Dieses Jazzige passt extrem gut. Aber also die Mechanik und die Level und die Story, die eigentlich auch ganz nett ist für so ein Spiel, das war alles schon da.
Ja, und was ich noch sehr erwähnenswert finde bei Gunpoint ist tatsächlich die Musik oder das Sounddesign davon, weil das Spiel hat hier diesen geilen Jazzy-Soundtrack, aber wenn man dann per Tastendruck in den Ummodel-Modus schaltet, dann verändert sich die Musik und wird zu so einem Cyberpunky Elektronika-Soundtrack. Also es gibt halt im Spiel immer zwei Versionen von dem, von jedem Track in jedem Level. Und das ist halt die normale Version und die Cyberpunk-Elektronika-Version. Und das weiß ich, weil ich in der Deluxe-Version den Soundtrack auch dabei habe.
Verstehe. Und der lohnt sich auch.
Der lohnt sich voll.
Also auch ohne, lohnt sich ohne alles. Das
Spiel. Auch ohne das Spiel. Ist ein toller Soundtrack.
Okay.
Aber mit dem Spiel ist es besser.
Ja, weil dann noch der Sound vom Regen ist.
Genau, das Plätschern.
Das Plätschern, das ist so schön. So schön. Gut. Arnold, du wolltest noch irgendwas von einem Sniper erzählen?
Genau, Sniper. Es gibt eine Mechanik, wenn man jemanden umbringt, das, was man eigentlich nicht machen sollte in einem Stealth-Game, dann gibt es am Ausgang einen Sniper, der einen mit einem Schuss erledigt. Und ich weiß nicht, ob es ein Glitch auch war oder nicht, aber im allerletzten Level töte ich den Boss und der Sniper steht am Ausgang und snipert mich in der Luft tot und mein toter Körper fällt in den Ausgang und ich gewinne das Spiel.
Oh, wie gut.
Und ich dachte, cool, das ist natürlich ein geiles Film-Noir-Ende. Der tragische Held stirbt bei seinem letzten Auftrag, aber vielleicht war es auch nur ein Bug.
Hast du es nochmal probiert?
Nein, ich habe mir die schöne Erinnerung daran behalten.
Ah, so gut. Sehr gut. So, und nachdem wir all das geklärt haben, also all die Sachen, über die Arnold nicht reden wollte, kommen wir jetzt zu den Sachen, die Arnold nicht gespielt hat. Die aber tatsächlich dann sozusagen den Teil der Sendung einläuten, wegen der Arnold hier ist. Und zwar geht es jetzt im Rest der Sendung um sogenannte Coin-Stores, In-App-Purchases, Pay-to-Win. Also alles, was damit zu tun hat, dass ein Spiel erstmal wenig kostet oder kostenlos ist und dann aber sozusagen im Verlauf des Spiels noch Dinge anbietet, die man kaufen kann. Und ein aktueller Vertreter ist da Scrolls. Scrolls, ein Kartenspiel von dem Indie-Label, das die Indie-Credibility von Microsofts Xbox One gerettet hat, nämlich Mojang. Also die Minecraft-Macher, die haben jetzt sozusagen ein neues Spiel rausgebracht, Scrolls, ein Trading-Card-Game, also ein Spiel, wo man Karten ausspielt und da mit Monster auf ein Spielfeld beschwört und da auch irgendwie Zauber auswirken kann. Also sowas wie Magic the Gathering, aber als Computerspiel. Und wo man halt Karten auch kaufen kann. Und das halt nicht nur für Spielgold, sondern auch für In-App-Purchases. Obwohl die Beta des Spiels schon irgendwie 15 Euro kostet, die ich gerne zurückhalte, Dennis Kogel, denn Scrolls ist überhaupt gar nicht wie Heroes Academy mit Karten. Es ist voll scheiße.
Du kannst es einfach nur nicht.
Das ist kein Widerspruch.
Als ich dir Scrolls empfohlen habe, war ich hellauf begeistert von Scrolls.
Warum? Weil
Scrolls ist überhaupt nicht so wie Magic. So, Magic ist ein Sammelkartenspiel, wo du dir diese Booster-Packs kaufst mit zufälligen Karten und dann spielst du die Karten aus und dann sind da Monster und sie battlen sich gegenseitig und so. Scrolls hat diesen Sammelkartenüberbau, wo du Karten kaufst und dir dein Deck zusammenstellst, deine Armee, deine Seite mit Zaubersprüchen, Monstern und so weiter und so fort. Aber dass der eigentliche Kampf findet statt auf einem Spielfeld aus Hexfeldern. Wie bei Might and Magic vielleicht oder Heroes of Might and Magic oder so. Heroes of Might and Magic.
Rundenbasiertes Spiel.
Rundenbasiertes Spiel, ja. Und du spielst eben deine Strukturen, deine Monster und sowas auf dieses Spielfeld aus und darauf bewegen die sich auch und bekämpfen sich. Und ich,
das ist trotzdem nur eine Visualisierung dessen, was Magic auch so macht.
Nein, doch. Nein. Bei Magic geht es nicht um Positionierung und um Attacken-Cooldowns und wer greift wen ein. Aber es ist sehr viel abstrakter. Du hast halt, bei Magic hast du im Grunde genommen einfach so deine Seite, dann stehen die alle rum und dann prügeln die sich.
Ja,
okay, also, ich sage ja, das als jemand, der Magic seit 15 Jahren nicht gespielt hat.
Also mittlerweile gibt es da irgendwie noch mehr Spezialfähigkeiten, als der Sandstrand Körner hat. Aber andererseits kann man auch sagen, Scrolls hat im Genre des Trading Card Games einfach noch ein paar komplizierte Dinge dazugebracht, die es einfach nicht braucht.
Ich finde, Scrolls hat dem rundenbasierten Taktik-Genre einfach einen Sammelkartenüberbau gegeben, den es nicht unbedingt braucht.
Ein weiterer Pluspunkt.
Ja, und dazu kommt noch sozusagen das, was du sagst mit den verschiedenen Attacken-Cooldowns. Es ist also nicht so wie bei allen anderen rundenbasierten Spielen, dass Leute in jeder Runde angreifen, es sei denn, sie machen irgendwas Spezialiges, sondern sie können alle ein, zwei oder drei Runden angreifen. Das ist so der Regelfall. Und das macht das Spiel komplizierter, aber nicht spannender, sondern unnötig komplizierter.
Nein, also das macht es total spannend.
Ich finde es auch, es macht es sehr unübersichtlich, weil das ganze Spielbrett, man hat ja diese Hexfelder. Links ist die eine Seite, rechts die andere und es ist voller Zahlen. Also gerade am Anfang ist es verwirrend, weil diese Cooldowns, die hat Magic halt zum Beispiel nicht, die sind total wichtig, weil
ja,
man
doch,
halt
die hat Magic auch, aber halt nur in Ausnahmefällen.
Ja, aber die sind da ja Standard und man muss irgendwie gucken, dass man Einheiten nicht einfach ausspielt, wenn man genügend Ressourcen hat, sondern Einheiten so ausspielt, dass man diese Cooldowns synchronisiert, damit man dann drei Einheiten hat, die gleichzeitig angreifen und tatsächlich auch was beim Gegner kaputt kriegen.
Ja.
So, ich finde das strategisch cool, aber es ist ein bisschen unübersichtlich.
Das heißt aber, dass das ein Spiel ist, wo es noch viel wichtiger ist, sowohl bei einem rundenbasierten Strategiespiel als auch bei Magic the Gathering, dass du ein Deck hast, was wirklich, wirklich gut funktioniert. Was du kriegst, wenn du das Spiel für $15 kaufst, ist ein Deck. Also eine Sorte, also sagen einmal eine Armee, kann man so sagen. Und dann bist du erstmal in den Arsch gekniffen, weil dann musst du entweder Zusatzgeld ausgeben, um Karten, also kannst du Einzelkarten kaufen, oder du musst halt irgendwie dir Gold organisieren. Kann man Gold auch kaufen?
Man kann Gold auch kaufen, ja.
Genau, weil mit dem Gold kann man sich dann sozusagen weitere Decks kaufen. Es gibt sogar drei Starterdecks, also am Anfang. Und selbst für die anderen beiden Starterdecks, man darf sich nur eins aussuchen, muss man dann Gold bezahlen, dass sich also wirklich nur in wirklich langer, mühseliger Arbeit erspielen lässt. Also das ist sozusagen, das ist wirklich für mich, also A, ich finde das Spielbalancing nicht gut und ich finde die Aufforderung und die Penetranz, mit der man da eigentlich Geld ausgeben muss, wenn man das Spiel auch nur begreifen will richtig, ist halt viel zu schnell, viel zu weit. Also ich finde das wirklich unverschämt.
Das sehe ich ganz genauso, weil, also für mich ist es ein Spiel, da möchte ich experimentieren. Ich will andere Farben ausprobieren, andere Decks und Karten, erstmal irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie spielt sich denn nun das rote Deck? Und das kann ich nicht, weil sofort ist, ja, du musst erstmal 20 Spiele gewinnen, bevor du dir das rote Deck kaufen kannst.
Und gewinnen ist nicht so einfach. Man würde vielleicht gewinnen, weil einem eine andere Farbe viel besser liegt, aber das geht nicht, weil man hat die andere Farbe nicht. Dazu muss man nämlich erst 20 Mal gewinnen, aber gewinnen geht nicht, weil, naja.
Das ist ja generell ein Problem, meiner Meinung nach, bei diesen ganzen Collectible Card Games, weil die leben ja, also so Spiele wie Magic leben ja davon, dass es unglaublich viele Karten gibt und dass du dir Karten kaufst, um dann zu sehen, was es da draußen so gibt, statt zu sagen, ich stelle mir aus diesem begrenzten Angebot aus Karten, die gerade da sind, ein Deck zusammen. Also es ist halt weniger wie in einem Strategiespiel, dass dir eine überschaubare Anzahl an Möglichkeiten gibt, irgendwie ein StarCraft oder sowas, als Beispiel generisches Strategiespiel. Und daraus versuche ich mir irgendwie eine Strategie zu überlegen, stattdessen gibt es halt diese tausenden Karten, ich weiß nicht, wie viele jetzt.
Ja, aber Magic the Gathering, das Computerspiel, macht es ja genau anders. Da hast du halt feste Decks, die du dir auch erspielen musst, und dann kannst du dir pro Deck noch Zusatzkarten erspielen, die du sagen, das heißt, du hast quasi eine Armee und hast dann so Spezialeinheiten, die kannst du austauschen. Also es nimmt genau nicht diese Paper, also diese sagen aus dem Papieruniversum bestehende Dinge, du kannst jede Karte miteinander mischen, sondern es gibt dir Sachen vor.
Mhm.
Ja. Scrolls macht genau das wiederum nicht, sondern es sagt, ja hier, aber vielleicht nicht, aber vielleicht doch alle und ach, ich weiß doch auch nicht.
Eine Qualität, die es vielleicht so ein bisschen rettet von dieser Kritik ist, ich habe gelesen, dass es nicht so viele Karten gibt, dass es ewig lange dauern würde, sie alle freizuschalten. Im Moment, wahrscheinlich kommen dann immer mehr dazu.
Ja. Beta.
Ja, das ist es ja.
Sagen. Ja, und das stimmt das stimmt ja auch jetzt schon nicht. Hm.
Und es ist ja problemlos erweiterbar. Also das ärgert mich an diesem Coinstore-Prinzip vor allem. Die können da ja noch und nöcher neue Decks, neue Farben, immer wieder. Die können das Spiel dauernd verändern und dauernd dafür sorgen, dass ich jetzt unbedingt die neue Karte brauche, um überhaupt noch eine Chance habe zu gewinnen. Wenn ich da Geld einwerfe, dann weiß ich eigentlich überhaupt nicht, wofür.
Ja, das ist halt tatsächlich dann auch das Magic-Prinzip, die ja sozusagen mit jeder größeren Versionsnummer immer eine neue Spezialfähigkeit an Land gebracht haben, die du nur kontern konntest, indem du auch Karten aus derselben Version hattest.
Ja. Und jetzt kommt die Frage, die ich mich als Außenstehender dann bei euch frage, ist, würdet ihr denn Magic-Karten kaufen?
Ich hab das mal eine Zeit lang gemacht.
Und ich auch.
Und warum habt ihr da keine Skrupel?
Da war ich jung und sehr dumm und dachte, sie sehen cool aus. Waren Drachen drauf und so.
Ja,
und Goblins. Also da habe ich das tatsächlich gemacht so, dass ich einfach mir irgendwelche Karten gekauft habe und dann dachte ich, boah, das sieht cool aus. Ich tue sie alle zusammen in einen riesigen Kartenstapel und dann spiele ich damit gegen meinen Kumpel, der dasselbe macht. Und so spielt man das ja natürlich nicht.
Wie ist denn zum Beispiel der Aspekt des Tradings bei Scrolls?
Vorhanden,
aber super kompliziert. Ja.
Also die wollen nicht, dass du deine Karten, die du dir mit Mühe erspielt oder erkauft hast, weiterverkaufst, beziehungsweise weiter tradest?
Doch, das wollen sie, aber es ist halt wegen diesem ganzen Beta-Ding noch nicht wirklich funktional. Das ist nicht implementiert.
Okay. Kannst du Karten gegen andere Karten tauschen oder auch verkaufen?
Das weiß ich nicht. Das
ist halt der Punkt.
Also weil genau dann ist es ja interessant, auch für die Magic-Spieler, wenn sie teure Karten durch Zufall in ihrem Deck haben und die dann irgendwie für 10 neue Decks oder so eine Karte verkaufen können.
Das wollte ich gerade noch sagen, das ist schon nochmal ein Unterschied sozusagen analoge versus digitale Sphäre, weil du bei also das ist natürlich auch genauso albern, aber es gibt sozusagen diesen Sammlertrieb. Also
Briefmarken, der materielle Wert.
Nicht mal der Wert, sondern wirklich das Anfassen sozusagen. Okay. Du hast also diese schwarz-blaue Supermonster, das und du hältst es dann aber in der Hand.
Und es funkelt.
Und es ist halt vor allen Dingen, es ist dann auch wirklich deins. Und es ist tatsächlich so, dass du dir halt überlegst, also wenn du die, das ist natürlich auch illusorisch bis zu einem gewissen Punkt, aber es ist zumindest da, nämlich genau dieser Gedanke, wenn ich mir jetzt das perfekte Feendeck zusammenbaue, dann hat das tatsächlich auch einen materiellen Wert, den ich genau so möglicherweise auch einfordern kann. Das klappt dann natürlich nie, wenn man das versucht, aber es ist zumindest da. Und es ist... ich habe auch das Gefühl, dass es gerade bei Magic nicht so war. Also ich meine natürlich, wenn jemand alle Karten hatte, dann hattest du gegen ihn auch keine Chance, wenn er alle Karten sehr gut hat. Aber sozusagen, es geht viel länger, dass du ungefähr auf demselben Niveau spielst, auch wenn du nicht jetzt irgendwie gleich viele Karten hast. Und das ist halt, all das ist bei Scrolls halt nicht so. Mhm. Das kommt halt auch wieder durchs komplizierte Spielsystem ein bisschen.
Was mir an Scrolls sehr gut gefallen hat, tatsächlich, sind aber die Kämpfe. Ich hatte ein paar Kämpfe gegen andere Spieler, die ich unglaublich spannend fand, ich unglaublich interessant fand. Das waren Sachen, wo ich verloren habe, Sachen, wo ich gewonnen habe, Sachen, wo Leute ganz offensichtlich die Decks gespielt haben, die einfach von Anfang an dabei waren, also die man bekommen hat so, oder Decks modifiziert haben. Es war zum Beispiel eine Sache, wo ich mich voll gut dran, also die mir total im Gedächtnis geblieben ist, wo ich die ganze Zeit dachte, ich würde verlieren. Also wirklich die ganze Zeit war der ganze, dieser ganze Kampf irgendwie auf Messers Schneide. Es war so, er macht den duellierte Schwertkämpfer-Typ und so. Und dann kommt da noch ein anderer dazu und ich so, der verstärkt den, dann schalte ich den mit diesem Zauber aus, pam, und dann so, oh nein, dann mache ich das. Und dann hatte es wirklich dieses wundervolle Gefühl von wegen, wir kontern unsere Pläne gleichzeitig und irgendwann hat er frustriert aufgegeben, weil er meinte, du konterst alle meine Pläne, aber eigentlich hat er die ganze Zeit meine Pläne gekontert. Okay. So, hier ein Maschinenpriester-Ding, so, pow, nein, ich mach den auch kaputt und so, oh Mann, das ist so cool. Und es gab irgendwie eine Schlacht gegen irgendeinen, der so eine coole Taktik gespielt hat mit Wölfen und mit irgendwelchen Kriegern, die er verstärkt hat mit Magie. Das war so ein grünes Deck. Es gibt halt drei Decks, die Maschinen, Steampunk-Leute, die Wolfs, Barbaren-Leute und die Ritter-Leute.
Mhm.
Und er hatte halt dieses Wolfs-Ding. Und hat halt dann seine Karten verstärkt und seine Einheiten umbewegt und Einheiten gespielt, die andere Einheit verstärkt haben. Und ich habe versucht, das zu blocken. Und das war super spannend. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn ich irgendwie die ganze Zeit dann gedacht habe, so, naja, diese ganze Karten-Ding und das Geld-Ding, das ist halt schon nicht cool. Aber die Kämpfe sind cool. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob dieser ganze Sammelkartenüberbau da überhaupt nötig ist, sondern die haben da gerade ein total interessantes Taktikspiel, einfach nur.
Ja, das kann ich dir sagen, der ist nicht nötig. Also wir haben damals in der Schule, auch Magic gespielt und waren dann irgendwann also gut genug, dass wir auch so richtig Decks einfach nur mit den Karten so fantasiemäßig zusammenbauen konnten. Wir haben uns die dann ausgedruckt, die Karten, und kopiert und haben uns dann die stärksten, tollsten Decks zusammengebaut, die so gingen.
Ein weiterer Kurs von einer Nerdschule
warst du denn? Auf was für einer Nerdschule warst du denn?
Naja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall genau das, was ja letztendlich der feuchte Traum des Game Designers ist. Ein perfekt gebalancedes Spiel, wo die Karten, die du neu dazu kaufst, nur Vanity-Items sind. Das heißt, es sind Items, die das Spiel nur schöner oder interessanter im Sinne der visuellen oder wie auch immer Ebene machen, aber die das Gameplay am Ende nicht beeinflussen. So. Aber es ist natürlich unglaublich schwierig, ein perfekt gebalancedes Spiel zu machen. Und dann sieht man zum Beispiel an Team Fortress 2 oder auch an League of Legends, dass es dann letztendlich immer in diese, okay, wir kaufen uns einen witzigen Hut-Geschichte geht und nicht wirklich in spielbare Items
übergeht. Vor allem, es gibt ja auch Spieler, also zum Beispiel bei Dota funktioniert dieses Vanity-Ding ja ganz gut, es gibt super viele Kostüme und sowas, aber es gibt ja auch genug Spieler, die überhaupt nicht darauf stehen. Also es gibt, ich finde es cool, wenn es irgendwie einen lustigen Hut gibt, den ich meinem Helden anziehen kann, aber da würde ich auch keine 10 Euro für zahlen. Und Ben zum Beispiel kann gar nichts mit den ganzen Dota-Items anfangen, oder? Die sind die komplett egal, du Monster.
Das ist,
du kannst Tidehunter einen lustigen Hai auf den Kopf setzen.
Yay. Ja. Aber das funktioniert bei diesen Spielen ja auch nur, weil die wirklich Spielerzahlen haben, die in die Millionen gehen.
Ne? Natürlich.
Und dann reicht es, wenn da ein paar tausend Leute diesen Quatsch kaufen. Also ich sag jetzt Quatsch, weil
Quatsch.
Es kann sein, dass ich nächste Woche den Hut nicht mehr hübsch finde und dann habe ich da 10 Euro für
ausgegeben. Dann gibt es sicherlich einen lustigen Piratenhut, den du austauschen kannst den Haihut.
Aber das finde ich nicht so schlimm, dass es Quatsch ist, weil ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Ich glaube, es war bei Hero Academy, wo man sich Hero Academy auch rundenbasierte Strategie, wo man die einzelnen Teams nachkaufen kann. Und dann halt sozusagen echt super krass viel, also man kann Avatars kaufen und auch unglaublich viel Geld dafür bezahlen. Und irgendwas war noch, hier Farben für sein Team, also welche Farbe des Teams kann man auch bezahlen. Und das war für mich aber so ganz klar, ich würde mir das A kaufen, weil es natürlich schicker aussieht, aber tatsächlich ist das nur das Spiel oder die Macher geben mir einen Vorwand, um sie nochmal mit Geld zu bewerfen. Und das mache ich halt auch wirklich gerne. Bei Bestien war das auch so. Bestien habe ich das Spiel mir gekauft, das hat irgendwie 15-Euro-Spiel, glaube ich. Und dann kam halt irgendwann der Soundtrack raus und da gab es die Möglichkeit für 30 Euro, die den Soundtrack physikalisch mit einem Autogramm von dem Soundtrack-Komponisten zu kaufen. Also war dann nochmal 10 Euro drauf. Und da habe ich gesagt, ja, ich finde das Spiel so geil. Ich möchte das. Nicht, weil das für mich einen Vorteil hat, sondern einfach, weil es sozusagen so ein bisschen dieses Crowdfunding-Prinzip, das Geld ist eigentlich für die Leute, aber ich kriege noch so ein kleines Ding. Aber das machen ganz, ganz, ganz wenige Entwickler so. Arnold, es ging ja sozusagen darum, dass wir hier mal über dieses Ding sprechen und du bist ja sehr sofort drauf angesprungen. Woher kommt das?
Naja, das Ding ist halt, ich arbeite halt in einer Casual-Games-Firma und da gibt es Free-to-Play nur. Es gibt keine Paid-Games, es gibt nur Free-to-Play-Spiele, weil die Zielgruppe halt eine ganz andere ist als die, die wir hier sind. Die Zielgruppe eines Casual-Games ist Frauen 40+. Mit optimal ganz viel Zeit. Die spielen eben Facebook-Spiele ganz anders als wir Hardcore-Gamer. Und da hat sich dieses Modell einfach etabliert. Kleine, 15-Minuten-basierte Spiele. Man kommt ganz leicht rein. Und wenn man die Spiele nicht Hardcore, also nicht irgendwie in Stundenweise spielt, ist diese Free-to-Play-Hürde auch sehr, sehr weit nach hinten verzögert. So. Und dieses Modell funktioniert eben auch, wie Ben schon sagte, nur weil sehr viele ADES spielen. Und dann irgendwie es Items gibt, die einem eben diese Zeitersparnis meistens oder ja, nicht Ersparnis, wie sagt man, beschleunigte Inhalte irgendwie schneller zugänglich macht. Und es ist sehr interessant, dass diese Spiele halt gerade für Nicht-Gamer sehr, sehr gut funktionieren, weil eben die Einstiegshürde sehr gering ist und man eben weniger Skrupel hat, offensichtlich Geld auszugeben, wenn man das Spiel schon ein bisschen gespielt hat. Also dieses eigentlich traurigerweise klassische Drogendealer-Prinzip mal probieren und eigentlich war es ja nicht so schlimm, aber beim nächsten Mal kostet es was und man möchte es ja doch irgendwie mal machen und zack, schon ist man halt in der Falle. Und leider funktioniert das Prinzip da genauso. Ja,
würdest du jetzt also Free-to-Play grundsätzlich verteufeln, weil wenn du das ja so erzählst, könnte man tatsächlich auch so verstehen, als das sind Leute, die würden niemals ein Spiel kaufen, ohne es gespielt zu haben.
Ja, also es ist sehr zielgruppenabhängig. Verteufeln ist so eine Geschichte. Ich persönlich habe jetzt zum Beispiel in Matchagon auch das, es ist kein wirkliches Free-to-Play, aber es ist ein Free-to-Try-Prinzip. Das heißt, Leute können dein Spiel umsonst bekommen, es ausprobieren und dürfen dann entscheiden, was sie machen. Das nimmt eben sehr vielen Leuten diese Angst vor Spielen.
Ja, aber das ist was ganz anderes, als das, über das, was wir heute reden.
Das stimmt,
also, weil das ist ja sozusagen, das ist die klassische Demo-Version. Also die
Shareware.
Du kriegst quasi das komplette Spiel, kann man sagen, und das ist halt irgendwie begrenzt. Entweder du machst eine Stunde oder du halt drei Runden, wie bei dir oder so. Das andere ist ja, du musst am Anfang nichts bezahlen, aber dann immer wieder.
Ja, genau.
Und ich finde ja, also ich, wir haben neulich einen Podcast bei Angespielt gemacht, da ging es mit jemand mit Scheinproblemen zusammen, die hat jetzt zum ersten Mal ein iOS-Gerät in die Hände bekommen und hat angefangen zu spielen. Und die Quintessenz ihrer Erfahrung ist, fuck you in a purchases. Also wirklich, wollten wir sozusagen über iOS-Spiele im Allgemeinen sprechen, aber es war wirklich dann über eine Stunde fast schon eine Diskussion darüber, wie, also oder ob oder wie diese in a purchases die Spielewelt eigentlich versaut haben. Und da ist schon ziemlich viel kaputt gegangen, glaube ich. Ist das nur ein Bild eines frustrierten Spielers, der es nicht mehr so war wie früher? Oder ist das in der...
Ja, also ich persönlich bin auch der Meinung, dass Leute oder generell Spieler, die sich darüber sehr aufregen, halt es nicht gewohnt sind, solche Spiele generell zu spielen. Aber der Markt, der Casual-Games-Markt ist halt sehr, sehr groß. Und der spricht, wie gesagt, ich glaube, dass es echt ein Zielgruppending ist. Der spricht eine komplett andere Zielgruppe an, als die, die wir als, keine Ahnung, Half-Life von mir aus Spieler sind, wo wir einen 60-Euro-Titel kaufen, den uns ins Regal stellen und so weiter.
Naja, aber also, was für mich zum Beispiel ist Tower Defense.
Ja.
Also ich mag Tower Defense-Spiele wie ein schlimmer Junkie und wäre auch bereit sozusagen für je nach Qualität die halt 1,79 oder meinetwegen auch 5,99 oder was da immer öfter so ist, aber das passiert nicht, sondern die meisten Tower Defense Spiele sind so, dass du anfängst auch und dass du dann sozusagen eine Sekundärwährung hast im Spiel oder eine Primärwährung und die kannst du dann, die erspielst du dir, kannst aber auch kaufen und je weiter das Spiel fortschreitet, desto mehr musst du davon kaufen, um überhaupt im Spiel weiterzukommen. Und das ist so ein Spielprinzip, wo ich denke, okay, das ist jetzt schon für den klassischen Spieler oder beziehungsweise ich bin da auch Zielgruppe für Tower Defense, finde aber das Spielprinzip selber ist kaputt dadurch ein bisschen, weil es gibt kein ordentlich balanciertes Tower Defense mehr, sondern es gibt nur noch die Spiele, die darauf balanciert sind, dass du irgendwann kaufen musst. Und das hat ja zwei Effekte. A, frustriert es mich, weil ich überhaupt nochmal das immer wieder Geld ausgeben habe und B, was mir auch geraubt wird, ist der spielerische Genuss. Also ich habe so ein Tower Defense zu schlagen, ist ja, du bist clever genug, um deine Sachen so anzuordnen, dass sie alle Creeps abschießen. Und wenn es dieses Prinzip mit dem Bezahlen gibt, heißt das, du bist nicht clever genug, sondern du hast es halt einfach bezahlt oder lange genug gegrindet. Und damit wirst du um zwei Sachen bei dem Spiel betrogen.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich bin von diesem klassischen Free-to-Play-Modell auch überhaupt kein Freund und es gab eine sehr interessante, in der letzten GDC gab es einen sehr interessanten Talk von Bennett Foddy, der unter anderem Coop und GURP gemacht hat, also sehr bekannte Spiele, der eben auch darüber gerantet hat, kann man schon sagen, und der eben sagte, das Schlimmste, was er findet an Free-to-Play sind Spiele, die ihn da zu veranlassen, das Spiel weniger zu spielen, als er eigentlich möchte, indem sie halt Dinge verkürzen, schneller oder einfacher für ihn machen. Und die meisten Free-to-Play-Spiele sind leider eben so angelegt, dass man bis zu einem gewissen Punkt spielen kann, aber dann die klassische Paywall kommt und die dann nur mit Geld zu überwinden ist oder mit unendlichem Grind, das eigentlich keiner machen kann.
Da gab es auch auf der GDC auch einen ganz interessanten Vortrag über how to make Free-to-Play without losing your soul. Es war auch Indie-Design. Ich hatte den Namen vergessen. Hat es auch so ein Spiel gemacht, wo man einen Turm mit Goblins durch die Gegend fährt und dann schießen die Sachen ab. Das sieht ganz cool aus. Ich habe den Namen vergessen.
Shellraiser.
Shellraiser, ja, genau.
Die Schildkröte.
Ja. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass Free-to-Play langsam auch so in Indie Gefilde, also da auch so langsam da auch erscheint, immer mehr und so.
Ja.
Halt auch immer mit diesem Versuch, das nicht irgendwie bösartig zu machen, nicht zu ausbeuterisch zu machen. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Also zum Beispiel bei Scrolls würde ich sagen, so eigentlich, also das sieht eigentlich wirklich aus nach einem Spiel, das kostenlos sein sollte.
Ja, also das ist, da war, ich habe gerade, ich hatte so viel Schaum vor dem Mund, ich es gar nicht sagen konnte, aber die Grafik ist echt hässlich.
Ja, das finde ich aber auch, vielleicht liegt das daran, dass diese Magic-Karten echt hübsch waren, aber ich mag das Art-Design.
Die Karten sind schon besonders. Okay, aber dieses Spielbrett, oh mein Gott.
Das sieht, das ist so ein bisschen Programmer-Art. So
GeoCities 90er Jahre Flash-Game. Okay, aber ja, was wolltest du eigentlich sagen, Dennis? So.
Jetzt tretet ihr auch wirklich. Das arme Scrolls.
Ja, es weint ganz
Mojang.
Leise.
Was wolltest du eigentlich sagen, Dennis?
Mojang ist jetzt so traurig, der bestellt sich einfach Skrillex nach Schweden. Das macht er wahrscheinlich wirklich. Was ich sagen wollte war, es gibt zum Beispiel, was ich jetzt die letzten Tage gespielt habe, ein anderes Spiel, auch mit Karten, auch free to play, auch mit echtem Geld. Und zwar Card Hunter.
Mhm.
Card Hunter, das sollte euch gefallen? Das ist Marvel's Farming gefallen. Es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, Dungeon Crawler. Du spielst
die leuchtenden Augen.
Du spielst eine dreiköpfige Heldenparty mit Kriegern, Zauberern, Priestern. Und du gehst auf Quests und kämpfst gegen Monster. Und der Clou ist, also es ist ein rundenbasiertes Spiel, aber die Aktionen, die du machst, werden bestimmt von Karten. Ja. Und die Karten, die du hast, werden bestimmt von den Ausrüstungsgegenständen.
Ja.
Das heißt, der Zwerg, wenn du dem Stiefel gibst, wenn du dem die Lederstiefel gibst, dann hat er mehr Bewegungskarten und ist damit schneller unterwegs, kann damit öfter rumlaufen. Mhm. Und wenn er zum Beispiel die Kettenstiefel kriegt, dann hat er mehr Rüstungskarten und kann mehr Schaden aufhalten. Und es funktioniert immer so, dass jeder deiner Helden so eine Hand an Karten hat. Und neue Karten kriegst du nur, wenn alle ihre Karten, also wenn du und der Gegner alle Karten ausgespielt hat oder wenn beide gleichzeitig die Runde weitergeben, also Pass klicken.
Wer ist denn der Gegner?
Der Gegner sind entweder andere Spieler im Multiplayer-Modus, dann kämpfst du gegen andere Heldenpartys, oder eben verschiedene Monster in den Singleplayer-Abenteuern.
Okay.
Und es gibt halt noch so eine süße Story, weil es hat halt so einen Stil, sieht aus wie ein echtes Tabletop-Spiel. Also die Figuren sind Pappaufsteller, die in Plastikbases stecken. Das Spielfeld liegt auf einem Holztisch. Also wer jetzt vielleicht ein bisschen Apple News mitbekommen hat, alles sehr skoiomorphisch. es stehen zum Beispiel auch Flips auf dem Tisch und so. Und du spielst gegen den Game Master, der ein Anfänger-Game Master ist, namens Gary, und irgendwie dauernd verwirrt ist und versucht, mit der Pizza-Botin zu flirten.
Aber was ist jetzt mit den In-App-Purchases?
Die In-App-Purchases, ja, die sind ganz merkwürdig, weil es hat auch so ein Währungssystem, wo andere Spiele immer mit Diamanten dir andrehen wollen. Sind es Pizza-Slices, Pizza-Dingsies. Und sein Geld soll dieses Spiel machen, indem man sich eine Subscription holt. Und diese Subscription kostet Pizza. Und das kostet irgendwie $10 im Monat, wenn man sich das mit Pizza bezahlt. Und man kann es nur mit Pizza bezahlen. Und das, was du für diese Subscription kriegst, ist aber ein zusätzlicher Beutegegenstand nach einer Quest. Weil wenn du eine Quest schaffst, kriegst du so eine Kiste, da sind immer von zwischen einem und vier Gegenstände drin. Und wenn du Pizza-Club-Mitglied bist, dann kriegst du noch einen Zusatzgegenstand, der aber nicht irgendwie viel besser ist, der genauso gut ist wie die Sachen in der Kiste. So.
Und da muss ich jetzt jeden Monat $10 für bezahlen?
Ja.
What?
Ja. Also
ist das ein Spiel, was man länger als eine Woche spielt?
Nein. Also, ja, wenn es dir sehr gefällt. Mir gefällt es sehr gut. Es ist ein schönes Spiel. Aber ich für World of Warcraft oder sowas sehe ich es schon irgendwie nicht ein, 10 irgendwas im Monat zu zahlen oder für andere Online-Rollenspiele mit einem Subscription-Abo-Modell. Und da halt auf keinen Fall, vor allem wenn die Belohnung davon ist, ein Zusatzgegenstand, also fühlt sich einfach auch gar nicht nach einer Belohnung an, die du unbedingt willst. Du brauchst diesen Gegenstand.
Ja, nee, das wäre halt sozusagen für mich tatsächlich wieder so ein Argument. Also das Spiel bietet dir nur einen Vorwand, um den Entwickler mit Geld zu bewerfen. Kostet ja das eigentlich was?
Nö.
Nee. Und da würde ich auch sagen, also ist iOS.
Mhm. Nee, es ist ein browserbasiertes Spiel.
Ah, browserbasiert, okay. Ah. Ja, okay, browserbasierte Spiele, die haben, naja gut, die sind ja mit dem Abo-Modell sozusagen eh nochmal ein bisschen weiter vorne. Da gibt es ja ganz schlimme Schinken, die auch noch monatlich Geld kosten. Aber ich würde tatsächlich sagen, das ist so ein Ding, also einmal was zahlen für diesen Bonus für immer, das würde man noch irgendwie als den verachten.
Also mein Ding ist, es fühlt sich einfach sehr teuer an.
Ja,
total. Oh, und,
nee, auch nicht mal wegen der Belohnung, sondern wegen der Art des Spiels. Mhm. Also so eine Art von Spiel würde man einfach nicht.
Genau. Und ansonsten gibt es aber auch so kleine Abenteuermodule, die man sich freischalten kann, die dann irgendwie besonders toll sind. Die kosten dann auch was. Auch ein paar.
Wobei das ja kein wirkliches Free-to-Play ist. Mhm. Content freischalten ist ja auch letztendlich
Add-ons oder sowas.
Add-ons oder DLC oder wie man es halt nennt. Das ist jetzt wieder was anderes. Ja. Aber was ich mich persönlich frage, ist Free-to-Play, ja, kann man machen, wenn wir jetzt von iOS sprechen, finde ich in Ordnung. Was ich zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung finde, ist Paid-Free-to-Play. Sowas, was Kingdom Rush jetzt zum Beispiel gemacht hat. Hm? Kingdom Rush kostet schon 5 Euro auf dem iPad und dann muss ich mir Helden kaufen, die nochmal 6, 7, 8, 9, 10 Euro kosten. Und
wobei ich mir bei Kingdom Rush tatsächlich nicht ganz sicher bin. Also Dennis, du
sagst es doch, du hast vor 5 Minuten hast du zugegeben, dass du süchtig bist nach Dauer.
Ja, deswegen sag ich.
Nein, wir haben auch über dieses Spiel in dem anderen Podcast gesprochen und es ist immer so, wenn ich mit Dennis rede, kaufe ich mir danach ein Spiel. Diesmal war es Kingdom Rush Frontier. Dennis, du hattest ja erzählt, dass man kann das sozusagen ohne durchspielen und dann braucht man, aber es gibt so immer so Bonus, also man kann jedes Level noch in 2 verschiedenen Varianten spielen, wo es eine besondere Herausforderung gibt und die kann man, sagst du, nur spielen, indem man sich die Bonusgegenstände braucht, kauft, für die man Währung kauft.
Ich revidiere das. Das dachte ich. Aber Iris hat das jetzt stundenlang, ich glaube, ungefähr 7 Stunden an einem Tag gespielt. Und sie meint, sie hat es alles ohne die Boni geschafft.
Aber musste sie schlimm viel grinden?
Nö.
Ja, das ist nämlich genau der Eindruck, den ich hatte, weil ich bin jetzt sozusagen die Geschichte, glaube ich, sozusagen am kurz vor Ende oder sowas. Und habe auch schon ein paar an diesen Sonderdingen gespielt. Und das Ding ist, was das Spiel vor allen Dingen macht, es bietet dir für die normalen Level, bietet es dir 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen an. Du kriegst aber diese Sterne, die du brauchst, um deine Werte aufzuleveln, auch für die einfachste. Also ob du die große oder kleine Herausforderung nimmst, ist total egal. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du deine Sachen so aufleveln kannst, dass du auch diese Sachen spielen kannst und dass du wirklich die Inner Purchases wirklich, wirklich nur so ein ich bin zu faul oder zu doof oder ich will die Leute wirklich nochmal mit Geld bewerfen.
Ja.
Okay. Also gerade mit den Helden, also bei den Helden finde ich es schade, weil 3 Helden sozusagen sind dabei und dann gibt es noch 5, die sind extra. Und das ist so ein Ding, also wenn die, sagen wir, die würden jeder nochmal 89 Cent kosten, dann würde ich vielleicht so denken, okay, ich fand das Spiel so geil und ich will jetzt unbedingt noch wissen, was ihr euch beim Golem ausgedacht habt, dann mache ich das. Aber nee.
Also ja, die Preispolitik ist sehr interessant, dass die Helden teurer sind als das eigentliche Spiel zum Beispiel. Genau. Und ich denke mal, als Entwickler ist das natürlich der optimale Fall, wenn ein User sagt, boah, cool, ich kaufe jetzt den Helden, weil ich auch das Team unterstützen möchte oder weil ich es einfach gut finde.
Aber warum schreiben sie das nicht dran? Es ist doch mittlerweile eigentlich gelernt. Also man kennt das vom Crowdfunding sozusagen. Du crowdfundest ein Spiel und gibst 100 Euro für ein Spiel, was es niemals wert wäre und bekommst dafür eine goldene Plakette oder eine Feder, die dein Charakter sich im Spiel anstecken kann. Und genauso hätte das Kingdom Rush auch machen können. Sie hätten sagen können, guck mal, das ist der Drache für 9 Euro. Wir wissen, dass es doppelt so teuer wie das Spiel, aber das ist auch der Drache für die Leute, die wollen, dass wir noch ein neues Spiel machen und uns mit Geld unterstützen wollen. Bam! Das wäre was völlig anderes.
Ja. Vielleicht ist Free-to-Play auch nur die Sache der Präsentation. Vielleicht kann man da sicherlich auch noch viel bessere Modelle entwickeln, natürlich.
Naja, also Kingdom Rush sozusagen war jetzt auf der Kippe, ne? Also wenn sie jetzt herausgestellt hätte, man kann es nur, wie sagen, dann wäre es sozusagen ein böses Spiel.
Ne? Ja, genau.
Kennst du denn eigentlich, Arnold, sozusagen ein Beispiel, wo das funktioniert hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja, dass der erfolgreichste wirklich reelle Free-to-Play-Titel immer noch League of Legends ist, meiner Meinung nach. Weil da gibt es alle Helden auch zum Kaufen. Alle Helden sind aber wie in jedem MOBA eigentlich gut gebalanced. Das heißt, du kannst dir nicht den Held X kaufen, mit dem ich alle anderen Helden töten kann, sondern es bleibt immer auch noch eine Skill-Geschichte. Und die haben halt auch sehr viel eben mit diesen Skins und den Vanity-Sachen. Ja. Und die fahren das ja wirklich schon seit 3 Jahren jetzt. Ich weiß nicht, 2012, 2011 oder so gibt es LOL. Und ich finde, das ist eins von den wenigen Free-to-Play-Titeln, die es wirklich richtig gemacht haben und die bis jetzt damit auch könnte ich jetzt so behaupten, nie den Hass ihrer Spiele auf sich gezogen haben, weil die haben zum Beispiel was ganz Schlaues, die haben diese Mechanik der wechselnden Helden gehabt oder haben die auch immer noch, dass du auch immer wieder Sachen ausprobieren kannst und dann hast du einen Helden dabei, den du total cool fandest und mit dem du super gut spielen konntest, den du dir dann in dieser Free-Woche anguckst und dann, ja, nach der Free-Woche bist du dann schon auf jeden Fall so weit, dass du, oh ja, mit dem Helden würde ich gerne weiterspielen, dann kaufe ich mir den halt eben. Okay. Ne?
Ben, hast du ein positives Beispiel?
Das wäre jetzt tatsächlich nur Dota, wo halt dieser ganze In-App-Kram nur Kosmetik-Items sind und null Einfluss aufs Gameplay hat.
Ja, oder was jetzt noch interessanter ist bei Dota, nicht nur der Kosmetik-Kram, sondern du kannst ja auch inzwischen Tickets kaufen für die Turniere, was super interessant ist. Also für Leute, die das, die ein Interesse haben an Dota, das über, ich spiele das mal am Sonntag mit meinen Freunden und krieg auf die Fresse, hinüber, also hinausgeht und wollen wissen, wie die Top-Teams der Welt spielen, die kaufen sich dann für 7 € ein Ticket für die International oder für irgendein anderes Turnier, kriegen dann so ein paar kleine Boni dazu und dürfen sich die Spiele anschauen.
Lassen sich da auf die Fresse
gehen. Ach so, nicht zum Mitspielen.
Nee, einfach zum Anschauen.
Ja, das ist
krass.
Ja, okay. Genau.
Wobei die da auch viel experimentieren. Also die Valve hat ja so ein eigenes Turnier, was auch richtig fett Preisgeld hat, irgendwie geht in die Millionen. Wenn man da ein Ticket kauft, kann man auch so irgendwie Wetten darauf abschließen, welches Team gewinnt und die Spiele der Teams auch irgendwie danach spielen, die Konstellation, das funktioniert ja so ähnlich wie League, dass man sich so Helden wählt und man kann dann mit der Konstellation aus dem Spiel Super Team A und Mega Team B mit deren Heldenauswahl dann mit seinen Freunden spielen oder so.
Interesting. Ja. Also jetzt Arnold, du kennst ja beide Seiten, also die dunkle Seite der Macht und deine eigene. Die, und du hast auch gesagt, das ist die, es gibt halt einfach diese ganz andere Zielgruppe. Jetzt ist das, jetzt könnte das Problem für uns sein, dass diese andere Zielgruppe so groß ist, dass sie wirtschaftlich einfach interessanter ist. Heißt das, wir sollten uns trotz allem Geschrei und Gejammer einfach mal mit der Idee anfreunden, dass es so kommen wird, weil wir einfach uninteressant sind?
Ich glaube, dass Free-to-Play nicht verschwinden wird, ja. Ich glaube, dass es eher mehr werden wird. Und man muss sich nicht mit den bösen Free-to-Play-Titeln anfreunden. Das ist auf keinen Fall die Sache. Sondern ich glaube, dass wir eher in Richtung von mir aus League of Legends oder Dota gucken sollten und schauen sollten, welche Spiele es richtig machen und diese Spiele unterstützen. Und vielleicht dann irgendwann werden auch die bösen Free-to-Play-Entwickler merken, dass es nicht nur mit Paywall und Grinding funktioniert, sondern dass man vielleicht auch ein paar witzige Ideen haben muss, um seine Free-to-Pay-Inhalte zu verkaufen.
Das ist die optimistische Variante. Für wie realistisch hältst du die?
Es wird sich zeigen. Also man sieht jetzt im Moment gerade, dass Facebook am absteigenden Ast ist. Gerade so diese ganzen Farmville-Geschichten und zum Beispiel, das sind jetzt alles, ist alles nicht Indie, es ist überhaupt nicht Indie, was wir heute machen. Ich muss jetzt trotzdem noch ein paar andere Titel nennen, die überhaupt nicht Indie sind. EA zum Beispiel, die jetzt versuchen, krampfhaft Plants vs. Zombies auf Facebook zu bringen, was überhaupt nicht funktioniert. Auch Free-to-Play wird wahrscheinlich nach 2 Monaten abgeschaltet, so wie die Sims Free-to-Play und keine Ahnung, was es da noch alles von EA gab. Die machen das einen Monat und merken, dass die Leute
jetzt übrigens
kein Interesse
einen
daran haben.
Aufschrei von Manu, von Insert Moin, der sucht, der sich durch Plants vs. Zombies auf Facebook durchsuchtet.
Und Stanke.
Und Sebastian Stanke. Ja.
Ja, aber ich glaube, dass die insgesamt, wir reden dann immer von Zahlen, die dermaßen utopisch sind, die diese Firmen einfahren müssen. Da reden wir nicht von 1 Million oder so, da reden wir von 3-stelligen Millionenbeträgen. Und die fahren die mit diesem Modell nicht mehr ein. Und die werden sich was Neues überlegen müssen. Und ich glaube, dass das kommen wird. Also.
Oh. Tja. Also das ist halt auch das, was mich an Free-to-Play, es braucht halt gigantische Zahlen, um zu funktionieren. Immer. Und das funktioniert ja bei so einem Indie-Markt, der uns ja interessiert, ja einfach nicht. Also Gunpoint ist kein Spiel, was irgendwie 10 Millionen Spieler
Und das Potenzial, und das Schöne hat. Ist, wir sind auf der Indie-Seite sowieso eigentlich sicher, weil es größtenteils, außer wir sprechen jetzt von Minecraft-Titel, sind die von oder sagen wir mal, Minecraft war ja auch nur Markus Persson, aber sagen wir mal Mojang mit Scrolls, die natürlich ein großes Team haben, aber normalerweise sind es kleine Entwicklerstudios, 4-5 Leute, die keine Millionen einnehmen müssen, um weiter Spiele machen zu können. Deswegen denke ich mal, dass der Indie-Sektor weiterhin.
Aber das ist schon so ein bisschen, also das Einzige, was uns rettet, ist der Idealismus der Spielemacher.
Ja, ich glaube schon. Also die Leute, die noch gute Spiele machen wollen, sind die, an die wir uns halten sollten, und die viel Geld machen wollen, das sind die, die werden sicherlich auch mehr Free-to-Play und mehr, ja.
Was dann aber auch sozusagen uns direkt dazu bringt, dass man sagt, dann bezahlt aber auch Geld für die Indie-Games, die ihr spielt. Weil
ja,
sonst wird's natürlich. Irgendwann schlimm.
Also ich finde Card Hunter tatsächlich als Beispiel sehr, sehr interessant dafür, weil was ich schlecht daran finde, ist, dass das Design, dass die Auswahl von den, dass die Preispolitik einfach total schlecht gewählt ist, aber dass die Grundidee davon eigentlich sehr, sehr gut ist, wenn man es macht, dass es sich nicht teuer anfühlt, dafür da ein Subscriber zu sein, sondern ein stolzer Pizza-Club-Unterstützer und so, und sich kleine Abenteuermodule regelmäßig freischaltet und sowas, dann ist es halt ein echt interessantes Spiel, einfach nur, dass man irgendwie gerne unterstützt, weil es niedlich und interessant und gut ist. Und dann funktioniert das eigentlich ganz. Dann kann es so.
Naja, aber das Spannende ist sozusagen, dass das Positivbeispiel, was du nennst, eigentlich keins ist, sondern nur zeigt, wo es sozusagen, also was der Weg wäre, auf dem es aber auch gescheitert ist.
Ja.
Ich hoffe, wir kommen dann noch hin und nicht und versinken nicht im Farmville. Heyday, PVC.
Aber so diese Geschäftsmodelle ändern sich ja auch dauernd. Ja, ich meine, wir hatten ja die Arcade-Zeiten, wo jedes einzelne Leben ein Quarter gekostet hat. Und das ist ja auch nicht geblieben bis zum Ende aller Tage.
Aber witzigerweise ist das ja wieder ein Rückschritt, ne?
In gewisser Weise schon, ja.
Man könnte sagen, es war schon mal schlimmer.
Gut.
Aber es wird ja total abgefeiert. Oh, wie geil das damals war.
Das ist komisch.
Gut, es war schon mal schlimmer. Damit können wir jetzt diesen Themenblock auch beschließen.
Ja.
Ich habe noch einen externen Werbung in eigener Sache Hinweis und einen internen für Superlevel. Der externe ist, wir haben ja letztes Mal über The Swapper gesprochen. Dazu habe ich noch einen sehr schönen, wie ich finde, Beitrag gemacht für Breitband. Den kann man sich auch mal gerne anhören. Und der hat sogar dazu geführt, dass die Freundin von Daniel, der auch bei Superlevel schreibt, dem Daniel gesagt hat, du kennst du dieses komische Spiel, ich habe davon im Radio gehört. Und wir haben noch einen Artikel, der schon auch die ersten Trolle angelockt hat, und da geht es um Booth Babes. Das ist eine Bildergalerie, der sich mit dem Thema, beschäftigt der Spielejournalismus eigentlich immer noch mit halbnackten Frauen auf Spielemessen. Solltet ihr euch auf unbedingt mal angucken, ich will jetzt gar nicht mehr verraten, und könnt ihr gerne auch kommentieren. Traditionell kommen wir damit zum Ende und der Frage, was steht die nächste Woche so an? Ben, was wirst du als nächstes spielen?
Mehr Dota.
Okay, was wirst du nächste Woche Neues spielen?
Mehr Dota.
Okay, Ben ist raus. Herr Kugel.
Ich wollte mir mal State of Decay anschauen, dieses komische Zombie- DayZ Open World Ding auf Xbox.
Aha.
Das hab ich mir schon angeschaut.
Ja, ist gut. Ist nicht gut.
Es macht ein paar sehr coole Dinge und ein paar sehr merkwürdige. Aber also anschauen lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt auch eine Demo, da kann man erstmal eine Stunde spielen oder so.
Okay. Na gut. Und Arnold, was wirst du als nächstes anfangen?
Ich spiele im Moment Stickets für iOS, wo ich den letzten Puzzle-Mode immer noch nicht freigeschaltet habe, weil das Spiel sau schwierig ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für iOS. Stickets von Wonderlands.
Was macht das?
Ein Puzzlespiel, was mit Tetris-artigen Blöcken auch funktioniert, aber man muss die Blöcke auf ein Spielbrett drauflegen, um dann eben auch gleichfarbige Gruppen zu bilden. Aber es gibt noch so ein paar Twists und es gibt verschiedene Spielmodi, in denen halt auch auf Zeit und eben nach oder auf Puzzle Lösungen gespielt werden muss.
Um Gottes Willen. Ich werde mich als nächstes mit hoffentlich nochmal Gunpoint beschäftigen und dann möglicherweise nicht Indie-Räuberei betreiben und endlich mal Last of Us spielen, was ich auch schon lange machen wollte. Mal schauen, wie das wird. Ich danke schön fürs Zuhören. Bitte um reichhaltige Kommentare, die ihr in dem Artikel findet, der in dem Blog steht, wo dieser Podcast auch herkommt.
Super Level. In die Fresse.